mir vorgenommen, mit euch nochmal weiter über das Reich Gottes, über die Ausbreitung des Königreiches nachzudenken. Und zwar ein Umgang mit der Macht. Das kennt man ja aus einem einschlägigen Film, die Macht soll mit dir sein, ja? Oder wird mit dir sein, so heißt es, glaube ich. Und ich habe gedacht, wir müssen uns viel mehr darauf besinnen, welche Macht mit uns unterwegs ist. Und zu diesem Zweck, hatte ich diese Geschichte gelesen, wie Jesus seine Jünger aussendet, 72 in die Orte, wo er hingehen wollte. Und zu ihnen sprach, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und dann, ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind. Und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Da sind wir ja schon mal stehen geblieben. Und dann hatte ich ermutigt, wenn ihr zum Gottesdienst kommt oder den Gottesdienst verlasst, dass ihr einfach mal in der Umgebung betet. Wer von euch hat es gemacht mal? Danke sehr, ich sehe die Hände. Ich will das nochmal ermutigen. Und zwar hörte ich diese Woche eine sehr interessante Geschichte. Manche meinen jetzt, ich würde beten, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Nee, das soll euch begleiten. Es gab nämlich diese Geschichte, dass in Afrika in einem Landstrich über Monate kein Regen gefallen ist. Eine große Dürre war ausgebrochen und eine große Hungersnot drohte. Und weil das so schlimm wurde, rief man in der Gemeinde eine Gebetszeit aus. Man wollte einen Tag fasten und beten, Umgebungsbeten. Die Gemeindemitglieder waren alles treue Gemeindeglieder. Sie kamen und unter anderem kam am frühen Morgen ein kleiner Junge mit einem Regenschirm unter dem Arm. Und er wurde dann sofort gefragt, sag mal, weißt du, die große Dürre hier und Regenschirm, was macht das für einen Sinn? Dann sagt der Junge, ja, ich möchte sicher sein, wir beten für Regen, wenn ich nach Hause komme, dass ich nicht nass werde. Und ich dachte, das muss ich, wenn ich sage, das Reich Gottes breitet sich aus, wenn ich uns ermutige, wirklich für Dinge zu beten, dass wir rausgehen, dass wir schon im Glauben einen Schirm mitnehmen, dass Gott es wirklich tut. Diese Geschichte von dem kleinen Jungen hat mich wirklich bewegt und ich habe gedacht, die muss ich teilen und ich muss euch einen Schirm mitbringen. Und ich muss einen Schirm hochhalten, dass wenn ihr die Predigt vielleicht vergessen habt, ihr an den Regenschirm denkt. Glauben wir noch, dass Regen des Segens fallen kann, dass er kommt oder nicht? Glauben wir, dass wenn wir sagen, wir haben dürre Zeit, es ist wirklich Dürre in meinem Leben, ich habe lange nicht mehr sowas erlebt, wie Carola gesagt hat, dass ich meinen Schirm auspacke und sage, okay, ich lerne von diesem Jungen, ich bringe einen Regenschirm mit. Weil wenn ich nach Hause gehe, will ich nicht nass werden, weil ich dafür gebetet habe, dass es kommt. Und ich habe gedacht, ich mache heute die Gebetszeit von hier vorne ein bisschen kurz. Und wir ermutigen nochmal unsere Lobpreisleute, nochmal ein Lied zu singen. Und in dieser Zeit kannst du in Gedanken oder in Worte deine dürre Zeit Gott hinlegen. Wo du sagst, du weißt dieses und jenes Ding nicht zu bearbeiten. Du weißt nicht, wo das und das hingeht. Aber dann denk an den Jungen, der den Regenschirm schon mitgenommen hat. Der gesagt hat, wir beten doch und ich möchte auf dem Nachhauseweg nicht nass werden. Glauben wir noch, dass Gott unsere Gebete erhört? Ich möchte uns nochmal Mut machen zum Umgebungsbeten. Es kostet nicht viel Zeit, 10 Minuten früher zu kommen. Mal einige Häuser zu besichtigen. Vielleicht gehst du nur um einen Häuserblock rum und betest in Gedanken, dass Gottes Reich sich dort doch manifestieren sollte. Ist es noch möglich, dass ich uns noch aussenden kann? Ist es noch möglich, dass wir glauben, dass der Regen wirklich kommt? Habe ich diesen Glauben noch? Oder ist er irgendwo verschütt gegangen? Ich würde gerne nochmal ansetzen mit euch, nochmal ein Regengebet sprechen, Umgebungsbeten. Ich bin gekommen und ich bete, dass wenn ich nach Hause komme, nicht nass werde. Deswegen bringe ich den Schirm mit.
Vater aller Schöpfung, zeig deinen göttlichen Plan, dein Volk, das du die erwählt hast, lass es aufstehen im Land, die ganze Schöpfung seht zeigst in deiner Macht, gibst deine Sammlung auf uns. Lass dies die Stunde sein, lass uns deine Herrlichkeit, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern, deine Nähe für diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Herrscher aller Völker, lass die Welt endlich sehen. Und berühr uns, wir beten zu dir. Rüst uns aus, mach uns stark. Überwind unsere Schwachheit, damit wir aufstehen zu können.
Wir singen es gemeinsam. Lass uns deine Herrlichkeit sehen.
Lass sie weitergehen zu den Völkern, deine Nähe für diesen Ort, denn wir suchen dein Angesicht.
Lass uns deine Herrlichkeit.
Lass sie weitergehen zu den Völkern, deine Nähe für diesen Ort, denn wir suchen dein Angesicht.
Ja, wir suchen.
Herr Jesus, ich bete, dass du uns ganz neu einen Gebetsgeist gibst in die Gemeinde hinein. Dass wir wieder Mut haben, mit dem Regenschirm zu kommen, weil wir glauben, dass du Regen senden wirst. Herr Jesus, ich möchte beten, dass du unsere müden Hände wieder mit Kraft erfüllst, dass wir sie zu dir aufheben können, dass es Lob zu dir unsere höchste Priorität ist. Dass wir hier in der Gemeinde Anbeter werden, die wie ein Mann, wie eine Frau vor dir stehen und sagen, es gibt nichts Höheres als dich. Aber dass wir auch hinausgehen können und sagen können, wir wollen hinausgehen in dieser Macht des Gebetes, dass wir glauben, dass du hier aus den Häusern in der Umgebung Menschen zu dir ziehst. Ich möchte beten, Herr, dass du uns Glauben gibst, dass wir mit Regenschirmen kommen und erwarten, dass du Großes tust. Großes tust in unserem eigenen Leben, in der Familie, in unserer Gesellschaft. Herr, ich möchte nicht erst reagieren, wenn die Krise über uns zusammenfällt, wenn wir überhaupt keinen Ausweg mehr haben, sondern ich möchte jetzt schon meinen Blick schärfen, dass du mit mir und durch mich handeln kannst. Es ist ganz toll zu hören von Carola mit der Heilung, aber Herr, wie viele Kranke sind hier, wie viele Kranke sind in der Umgebung? Es inspiriert zu hören, wie die Tante, aber Herr, wie viele sind hier in den Häusern, die nicht wissen, was rechts und links ist? Wie viele sind vielleicht hier unter uns, die rumeiern? Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns wieder den Mut gibst, Schirme mitzubringen, weil wir auf deinen Regen warten, weil wir glauben, dass du unsere Gebete hörst. Ich bete, Herr, dass du uns einen neuen Glaubensmut gibst, Schritt in Kühnheit zu tun, über Menschenfurcht hinauszugehen, dass wir die Sendung von dir hören. Ich bete, dass du uns zu Arbeiter in deinem Weinberg machst. Ich bete, dass wir nicht nur eine Predigt hören, dass wir für Arbeiter beten sollten, sondern wir möchten sagen, wie im alten Bund, Herr, hier bin ich, sende mich. Dass ich sagen kann, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen, aber berühre mich mit den glühenden Kohlen, dass ich dein Evangelium hinaustragen kann, Herr. Dass ich dein Lob verkündigen kann, dass du Ehre bekommst in dieser Stadt, in unserem Stadtteil. Dass du Ehre bekommst in unserer Familie, dass du Ehre bekommst in meinem Leben, dass mir wirklich nichts lieber ist als deine Gegenwart. Ich möchte sehen, wie Schirmglauben wieder freigesetzt wird. Nicht, weil wir unter Druck stehen, sondern weil du deine Hand ausstreckst zur Verherrlichung deines Namens, Herr Jesus. Möchten sagen, dass wir dich lieben. Ich liebe dich, Herr. Lass uns zu diesem Lied nochmal aufstehen und ihm die Ehre geben. Horashima handa bachora bashidana masara reshidene sididishinamara.
Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du.
durch unser Reden, Denken und Tun. Amen. Amen. Vielen Dank. Ja, Umgebungsbeten. Ich nehme mir sowas jedes Mal vor, wenn ich im Gottesdienst bin. Und ich lasse mich auch gerne ermutigen und ermahnen durch die verschiedensten Leute. Und dann holt mich in der Woche immer irgendwas wieder ein. Das ist ein blödes System, in dem ich lebe, habe ich oft gedacht. Und weil das so ist, glaube ich, müsste ich mit euch nochmal in die Schrift schauen. Ich bleibe nochmal bei dem Text, der mich in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt hat, aus Lukas 10 und diesmal von 17 bis 20. Da habe ich ja schon mal drüber gepredigt, aber mir kommen immer noch andere Dinge, wo ich nochmal reingehen muss. Die 72, als sie zurückkamen, waren sie voller Freude und sprachen, wow, naja, das war jetzt die moderne Auslegung, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Und dann der Vers 19. Die Macht ist mit uns, ja? Ich lese das so. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und immer wieder, wenn ich diesen Text gelesen habe, bin ich über die Schlangen und die Skorpione gestolpert. Und ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Predigt darüber gehört zu haben, über Schlangen und Skorpione. Und deswegen habe ich gedacht, ich will das mal versuchen. Sollte der eine oder andere hier als Theologe unterwegs sein, der sagt, das stimmt alles nicht so, dann bist du mit mir in wunderbarer Gemeinschaft. Nämlich als der Herr Jesus die 72 losgeschickt hat, da hat er einen Zeloten, das waren also die theologisch, also schon die Messerkämpfer, die sahen also mit der Waffe müssen wir uns von den Römern befreien, damit das Reich Gottes kommt. Neben den ganz sanftmütigen, neben einem Nathanael, ein Mann ohne Falsch und so nicht. Die stellt Jesus zusammen und schickt die los. Schau dir nur mal die Biografien, soweit sie dokumentiert sind, von den Jüngern an. Dann denkst du, die hätte ich nie zusammengesucht. Ich hätte erst mal mit denen einen Gabentest gemacht. Und dann, ihr kennt das Quadrat so wie die, mit den Charakteren, ja. Ich hätte nie einen aus dem oberen Quadranten mit dem aus dem unteren zusammen. Das hätte nie funktioniert. Jesus stellt die zusammen, das wird nicht näher berichtet. Also wenn du mit mir nachher nicht theologisch eins sein solltest, bitte hör daraus eine ganz andere Sache, dass Jesus dich zum Schirmträger machen will. Wie hatten wir das, hatte Christian ja reingebracht, diesen Vers aus Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu ihm kommen will, der muss zuvor glauben, dass er da ist und denen ein Vergelter, die ihn suchen werden. Wenn wir das nicht haben, wie wollen wir denn Gott gefallen? Und ich möchte euch ein bisschen in eine Schlangen- und Skorpionpredigt mit hineinnehmen und das mit allem Respekt. Die Jünger kamen ja zurück, Freude, Leidenschaft, sie hatten Befreiungsdienst und dann hier die Vollmacht auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Sie hatten Schadensfreiheit, Schutz und ihr Name war im Himmel aufgeschrieben, sie hatten Heilsgewissheit. Aber zunächst einmal die Frage nach der Kraft und Vollmacht oder Macht. Ich habe euch Macht gegeben. Für mich das klassische Beispiel ist der Polizist, der so, ich sag mal, so einen 34-Tonner von der Autobahn herunternimmt. Kraft hat dieser Mann gerade so, damit er so eine Kelle hochbringen kann. Die Kraft ist eigentlich mehr im Moment beim LKW, der auf ihn zukommt. Und eigentlich, sage ich mal, wenn der noch einen halben Schritt in diesem Bild beiseite geht, der hat kaum eine Chance. Aber er hat Vollmacht, weil hinter ihm die gesamte Staatsmacht steht, die dem Fahrer des LKW sagt, wenn du nicht auf die Bremse trittst und den Polizisten überleben lässt, wenn du nicht auf die schwache Kelle achtest, dann sieht es schlecht mit dir aus. Und das ist für mich so ein Bild, dass ich nicht stehe in meiner eigenen Kraft und Macht, die sieht ganz schlecht aus, sondern mit der Vollmacht, mit der Macht, die Gott über uns ausgeschüttet hat durch seinen Heiligen Geist. Das ist eine Bewusstseinsfrage. Damit kannst du auch LKWs im geistlichen Sinne zum Stoppen bringen. Aber jetzt wollen wir gucken, wie das weitergeht. Ich wollte ja auf die Schlangen gehen, aber so die Macht, die Vollmachtfrage musste ich noch mal ganz kurz hier ansprechen. Und ich frage mich, warum mein komisches Ding hier nicht funktioniert. Deswegen nehme ich das noch mal und das noch mal. Irgendwie will er nicht, was ich will. Ja, das habe ich gerade auch festgestellt. Das ist ja dumme, wenn ich rede und gleich, Männer können nur immer eine Sache gleichzeitig, das hatte ich ja also schon mal. Ach, ich war noch mal beim Umgebungsbeten. Das kennt er ja schon. Jetzt sind wir aber bei den Schlangen und Skorpionen. Nur warum mein Ding hier nicht funktioniert, das ärgert mich natürlich jetzt. Ist dann auch egal, dann mache ich das heute mal zu. Ich gehe mal immer hin und her. Schlangen und Skorpione. Wenn man in die Bibel hineinguckt, gibt es drei Arten von Schlangen, die uns berichtet werden. Die erste finden wir ganz am Anfang bei Adam und Eva in dieser Geschichte. Und diese Schlange, die dort auftaucht, ist in einer Auslegung, die ich für sehr authentisch und gut halte, ein Bild für unseren fiesen, sündigen Charakter, der in uns drin ist. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in der Predigt ein bisschen länger ausgelegt, will ich also gar noch nicht so genau drauf eingehen, aber das ist das, was innerlich an mir an Bösem da ist, die innerlich fragt, sollte Gott gesagt haben, und ich gebe uns jetzt mal so ein Beispiel dafür, sollte Gott gesagt haben, was die Sexualethik angeht, gibt es ja derzeit die ganz große Diskussion, dürfen Männlein und Weiblein ohne Trauschein zusammen schlafen, ja oder nein? In der heutigen Gesellschaft und in vielen Kirchengemeinden wird gesagt, das darf man alles nicht so pingelig sehen. Sollte Gott gesagt haben. Die ganze Diskussion um Homosexualität sollte Gott gesagt haben. Hier wird ganz viel aufgeweicht. Und oft erwische ich mich dabei, wie ich denke, okay, Herr Jesus, die moderne Gesellschaft ist nicht so tragisch. Und dann rede ich mir mit bestimmten Bibelstellen was ganz Bestimmtes Positives zu, damit ich möglichst kein schlechtes Gewissen habe. Und das Interessante ist, diese Dinge werden in der Regel nicht von außen herangetragen. Solange das Außen jemand anders denkt, ist mir das ja meistens egal. Das Problem wird dann erst interessant, wenn es mich persönlich betrifft. Das ist eine ganz kritische Angelegenheit. In diese Rubrik fällt die ganze Diskussion mit Lehre vom gerechten Krieg. Wir feiern ja jetzt immer die Jahresfeiern vom Ende des Zweiten Weltkriegs oder letztes Jahr die 100-Jahr-Gedenkzeit vom Ersten Weltkrieg her. Und dann gab es doch die Soldaten, die auf dem Koppel noch für Gott und Vaterland draufstehen hatten, nicht? Was für ein Missbrauch. Sollte Gott gesagt haben, dass man hingeht und Waffen segnet? Merkt ihr diese Diskussion? Bis hin zum geistlichen Missbrauch in Familien und Gemeinden könnte man das weiter ausmalen. Die ganzen Diskussionen, die es gegeben hat vor 200, 300 Jahren, dass Sklaverei auch in Gemeinden erlaubt ist oder dass Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht im Gottesdienst sein dürfen. Wie es heute noch beim Kuckucksklan ganz hoch angesehen wird, dass nur die weiße Hautfarbe von Gott wirklich erlöst und gewollt ist. Sollte Gott gesagt haben, wenn diese Frage auftaucht in deinem privaten Leben, dann ist dein ganzer innerer fieser Charakter voll im Gange. Dann hat die Schlange schon zugebissen. Die Schlange kommt nämlich lautlos. Und sie beißt zu. Das tut im Moment weh und naja, im Moment ist vielleicht noch nichts da, aber dann schwellen die Stellen an. Je nachdem, wie giftig sie gewesen ist, wird das zentrale Nervensystem belastet und es schlägt sich nieder aufs Blut. Gegebenenfalls schwächt es dich, aber es kann dich auch töten. Oder wir schauen die Würgeschlangen an, die kommen und dich langsam kalt machen. Würgeschlangen wären auch die, die bei dir Sorgen hochbringen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, wenn ganz bestimmte Lebensumstände in dein Leben hineinkommen und du abends nicht mehr schlafen kannst. Die Sorgen um die Dinge dieser Welt, wie es geschrieben steht, die die Frucht ersticken. Würgeschlangen. Sollte Gott gesagt haben, die Schlange aus dem Paradies, die zweite Schlange, die immer wieder auftaucht in den theologischen Debatten, die von den rabbinischen Theologen fast totgeschwiegen worden ist, das ist die Schlange, die in der Wüste erhöht worden ist. Die Geschichte können wir nachlesen im vierten Buch Mose 21, als das Volk gesündigt hatte und feurige Schlangen als Gerichtbarkeit Gottes in das Lager der Israeliten hineinkamen und dann schlimme Schmerzen und Tötungsszenarien auslösten. Und Mose von Gott den Auftrag bekam, eine eherne Schlange auf einen Stab aufzurichten und jeder, der auf diese Schlange geschaut hat, der wurde gerettet. Da haben die Rabbiner Riesenprobleme gehabt, weil später, ich glaube Hiskia war das, der hat diese Schlange dann zerstört, weil die Leute sie als Götzen angebetet haben. Und die Rabbiner haben immer gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Schlange, am besten wir erzählen dem Volk Gottes gar nichts davon. Also selbst in den Biografien von Mose wurde diese Geschichte weggelassen. Und dann ist es sonderbar, dass Jesus diesen Vers nochmal aufgreift, diese Geschichte. Im Johannesevangelium wird nämlich im dritten Kapitel, Vers 14 gesagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und damit haben wir dieses Bild im alten Bund auf Jesus, der für uns zum Fluch geworden ist und aufgehangen wird. Und wie der Psalmschreiber sagt, welche auf ihn sehen, die werden erquickt und die werden nicht zu Schanden werden. Hier ist das Bild auf den Heiland der Welt gesetzt im alten Bund. Wenn man darauf geguckt hat, das hat mit dieser Schlange deines fiesen Charakters überhaupt nichts zu tun. Ist ein anderer Schlangentyp. Aber wenn wir auf ihn sehen, dann werden wir erquickt und wir werden nicht zu Schanden werden. Eine geniale Sache, die da ist. Es klappt heute gar nichts. Ist dann eben wurscht. Der hört jetzt auch auf. Ja, so gibt es viele Dinge zwischen Himmel und Erde, aber hier sind wir wieder. So. Das war jetzt die zweite Schlange, die auftritt. Und dann, das ist die einfachste in der Auslegung, in der Offenbarung taucht dann die alte Schlange auf, der Teufel, der damit in Verbindung gebracht wird. Ich möchte die erste Schlange für uns in Erinnerung behalten. Jesus gibt uns hier dieses Wort, dass wir auf diese Schlangen treten dürfen. Dass dein fieser Charakter, der sich immer wieder zu Wort meldet, der immer sagt, sollte Gott gesagt werden, dass man darauf treten kann, dass er dir Vollmacht, Macht gegeben hat darüber. Zweite Teil, die Skorpione. Na, ich will erst nochmal das negative Schlangenbild hier ranwerfen. Das negative Schlangenbild steht für Hinterlist, für Bosheit und Rebellion. Für Verführung, die Leid und Tod und Verderben bringen kann. Und am einfachsten kann ich bei mir prüfen, ob ich solche Schlangenbisse bei mir immer noch verspüre, wenn ich zu dem Punkt komme, sollte Gott gesagt haben. Manchmal personifiziert sich das auch auf den Geistlichen leider. Ich weiß nicht, wie oft ich jemanden in der Seelsorge was gesagt habe, du solltest das und das lassen, weil das ist nicht im Sinne Gottes. Die sagen, du hast mir nichts zu sagen. Ich habe schon erlebt, dass Leute wutentbrannt aufgestanden sind und haben den Raum verlassen. Im Ehevorbereitungsgespräch sage ich, ey, ihr solltet nicht zusammenschlafen, aber wir haben doch schon, wir sind doch so verliebt. Ich sage, bitte tut's nicht. Lies mal die Kapitel über Unzucht nach. Du hast uns nichts zu sagen. Es ist doch Liebe. Die Liebe deckt alles zu. Ja klar. Versteht ihr? Sollte Gott gesagt haben. Die ganzen Geschichten, wenn Ehen auseinandergehen, dass ich nicht mehr die Ehe ganz oben ansetze. Sollte Gott gesagt haben. Da ist der Schlangenbiss, wenn ich drauf eingehe, schon ganz tief sitzend. Und ich darf mich nicht wundern, wenn dann die Folgen kommen, dass ich Würgemale habe, dass es sogar so weit geht, dass die Ewigkeit dabei auf dem Scheiterhaufen landet. Wir haben Macht darüber, dass diese Dinge kommen können. Das liegt in uns drin. Ich weiß nicht, woher das Böse in meinem Leben kommt und dass es immer noch so viel Macht hat. Aber ich habe in diesem Wort die Verheißung, ich darf auf diese Schlange treten und sagen, diese Anfechtung, was den Ehebruch angeht, den lege ich unter meine Füße. Ich will Gottes Autorität in meinem Leben haben. Setze ich den Regenschirm Glauben dennoch an? Oder finde ich mich damit ab, dass die Schlange die Macht hat? Nein, der Schlange ist der Kopf zertreten, so lese ich das in der Schrift. Und Gott gibt uns, wenn wir ausgesandt werden, diese Vollmacht auf die Schlangen zu treten und sagen, so, jetzt hältst du endlich Ruhe. Ich gucke in die ganzen Süchte hinein, die uns unterwegs begegnen. Ja, willkommen im Club der Süchtigen. Ich glaube, wenn ich Suchtthemen aufzählen würde, ging hier keiner ungeschoren raus. Wir regen uns manchmal auf, hier in Berlin ist es ja so üblich, in frommen Kreisen, wenn auch jemand raucht, nicht? Oh, dein Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Stimmt. Aber wie ist es mit deiner Kaffeesucht? Oh, ich brauche morgens eine Tasse Kaffee, sonst bin ich kein Mensch. Könnte in Detail, ja, du kannst natürlich auf Tee übergehen, war es ähnliches Gift. Aber ja, du trinkst ja nur Pfefferminztee, war? Na, lebst ja auch nicht in der Jugendherberge, war? Verstehst du? Haben wir noch Glauben, dass ich mit meinen Züchten, mit meinen Egoismen, wenn ich gebissen werden soll, ich sage, ich nehme im Glauben diese Autorität, die Gott mir gegeben hat, auf diese Schlange zu treten? Wäre ein Hammer. Und wenn das nicht nur im Krankenhaus passieren würde, sondern heute und hier, dass ich sage, hiermit ist Schluss mit dieser blöden Schlange. Aber wir haben ja noch Skorpione. Komm, ich red mich wieder in Rage. Hier haben wir es nochmal. Bosheit, Hinterlist, Rebellion, Verführung, Missbrauen. Sollte Gott gesagt haben, das nehme ich unter meine Füße, aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. So steht es im Römerbrief. Wenn wir das heute mitnehmen, ich glaube, wir werden eine siegreiche Woche erleben. Dein Charakter, der sonst immer so auswuchert, der wird eine Niederlage erfahren, weil du sagst, Gott hat mir Vollmacht gegeben, auf diese Schlange zu treten. Wäre das ein Ding? Ist das eine gute Nachricht? Hey, du sagst, ich habe die Niederlage ständig. Gott sagt, nein, ich gebe dir Vollmacht. Du hältst die Kelle hoch und sagst, jetzt ist genug damit. Ach, das Skorpionbild. Ach, hier bin ich schon, ich habe heute so viel Durcheinander, ist auch egal. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über Skorpione. Es gibt etwa 1500 verschiedene Arten. heiß, nicht? Die werden zwischen 9 und 21 Zentimeter groß. Manche sind giftig, manche sind tödlich und manche tun nur weh. Der babylonische Talmud sagt über die Skorpione, drei Dinge kommen unvermutet, wenn man nicht an sie denkt. Als erstes der Messias, als zweites der Fund und als drittes der Skorpion. In der griechischen Mythologie spielte der Skorpion eine große Rolle. Die wütende Göttin Artemis bringt einen Skorpion hervor, der den Jäger Orion mit einem Stich töten soll. Und beide werden daraufhin als Sternbild an den Himmel versetzt und jagen sich immer noch. Deswegen tauchen diese Sternbilder nie gemeinsam auf. Aber Artemis, habe ich gedacht, naja, das passt ja wieder, deswegen wollte ich das sagen. Sticht ein giftiger Skorpion dich, ich meine jetzt nicht nur ein ungiftiger, der nur weh tut, sondern ein giftiger, dann kommt es zu Verwirrung, Muskelkrämpfe, Herz- und Kreislaufversagen, starke Schmerzen und je nachdem nach 5 bis 20 Stunden zum Atemstillstand. Ich habe mal im Internet geguckt, wenn du mal so Bilder siehst, Leute, die so von so einem giftigen Knilch, von so einem kleinen 20 cm oder 10 cm großen gestochen worden sind und nicht sofort behandelt worden sind, wie die Menschen dann aussehen. Grausig. Und wenn du das mal jetzt nur mal einen Moment geistlich siehst, Verwirrtheit, wenn ein geistlicher Skorpion dich sticht, Muskelkrämpfe, gemeintliche Herz-Kreislauf-Versagen, starke Schmerzen und in manchen Gemeinden oder Glaubenslebens auch Abendstillstand. Schaut man hinein in die theologischen Begrifflichkeiten, wo Glaubensleute sich damit beschäftigt haben, dann wird der Skorpion oder das Bild des Skorpions oder des Stichs des Skorpions als ein Angriff auf den christlichen Glauben ausgelegt. Ich kann gar nicht mehr glauben, weil dieses oder jenes in meinem Leben so drin ist. Hier kommt also anscheinend von außen was in dich hinein. Die Schlange war innen drin, hier kommt es anscheinend von außen rein. Meine theologische Auslegung heute Morgen, ich stelle die zur Diskussion. Und das löst in der Regel eine große Hoffnungslosigkeit aus. Und hier muss ich wieder sagen, wenn ich diesen Schirm nehme und mal wieder durch die Reihen gehen würde damit. Wenn wir müde geworden sind im Beten, dann haben wir keine Hoffnung mehr, dass Gott unsere Gebete hört. Wenn zu einer Gebetsstunde eingeladen wird und wir kommen dann zu dem Punkt und sagen, naja, eigentlich bin ich schon so müde, ich sollte nicht mehr. Dann ist irgendwie ein Stückchen Hoffnung verloren gegangen, dass Gott deine Gebete wirklich hört. Dann brauchst du das vielleicht wieder, dass du einen kleinen Jungen mit Schirm siehst, der sagt, ich bin gekommen, weil es regnen wird. Und ich möchte, wenn ich nach Hause gehe, nicht nass werden. Hoffnungslosigkeit, wenn du in Familiensituationen hineinschaust, die wirklich dramatisch sind, die wirklich nach objektiver Beurteilung hoffnungslos sind. Wo du sagst, was soll sich da noch dran verändern? Da bewegt sich sowieso nichts mehr. Merkst du, wie dann so ein Stich von so einem Skorpion, insbesondere als nachtaktives Element, das sind ja die Skorpione, die tauchen in der Regel nachts lebendig auf. Dann liegst du im Bett und dann kommt sämtliche Hoffnungslosigkeit in deinen Kopf rein und der tötet grundsätzlich jeden Glauben ab. Bin ich mit euch da unterwegs? Das passiert mir. Und dabei bin ich Pastor. Da komme ich und werde durch so nachtaktives, ja nachtaktives, das stimmt jetzt nicht, das war eine freudsche Fehlleistung wahrscheinlich, jetzt muss ich Acht geben, dann mache ich Unsinn. Für mich ganz, ganz wichtig, nachts wird mir die Hoffnung geraubt. Augustinus hat gesagt, der Skorpion ist ein Bild für die Hoffnungslosigkeit, mit der Christenmenschen gestochen werden können. Wenn dich Gift und Galle beherrscht, wenn Zank und Streit zur Auseinandersetzung führen, wenn du sagst, was hat mich eigentlich geritten, dass ich so bin, dann ist in der Regel so ein Stich von so einem nachtaktiven Wesen gekommen. Von so einem Spinnenwesen, das dich einfach ungefragt gestochen hat. Augustinus geht sogar noch ein Stückchen weiter. Ich sage es mit meinen Worten, so wie ich ihn verstanden habe. Er sagt, so ein Stich des Skorpions führt zum Dämpfen des Heiligen Geistes. Und er bringt es zusammen mit Lukas 11, wo geschrieben steht, wie viel mehr wird ein Vater den Kindern gute Gaben geben? Wenn sie Hunger haben, wird er ihnen kein Skorpion und Stein geben. Wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wann hast du das letzte Mal gebetet, wirklich ernsthaft, dass der Heilige Geist dein ganzes Leben bestimmt, dass du diese Macht Gottes angenommen hast? Ja, Paul, die Frage solltest du dir lieber selbst mal stellen. Wann hast du aufgegeben zu beten, dass Gott dir eine neue himmlische Sprache gibt? Oder hast du mal gebetet, dass wenn du die Zungenrede schon hast, dass Gott dir vielleicht noch eine Zweitsprache dazu gibt? Wäre ja mal interessant. Einmal betest du afrikanisch dschungelmäßig und das andere Mal chinesisch aus dem Highland. Ja, weiß ich nicht, wie? Wenn sich deine Zungensprache nicht mehr verändert, dann bist du nicht mehr unterwegs, behaupte ich mal so. Du kannst mit den gleichen Worten starten, aber es müsste sich irgendwie verändern. Als Kind hast du ja auch nicht so gesprochen, wie du heute redest, nicht? Lass uns doch wachsen da drin, dass der Geist Gottes wirklich Macht bekommt über uns. Und als erstes über unsere Zunge, die als das schwierigste Glied in unserem Leib eigentlich gilt. Vielleicht wäre das gleich gar nicht so schlecht, wenn du hier nach vorne kommst zum Abendmahl, um nochmal zu schmecken, wie freundlich er ist. Und du hast das Zungengebet noch nicht, dass du sagst, Herr Jesus, jetzt wird es langsam Zeit, ich brauche das. Und gibst ihm deine Zunge und bewegst die. Sind wir Pfingstler oder nicht? Ich will ja nicht fragen, wer es hat oder wer es nicht hat. Ich möchte eher fragen, wer benutzt es. Geistlicher Angriff auf unseren Glauben. Hoffnungslosigkeit. Die Sorgen in der Nacht. Die gelähmte Nachfolge. Suchterkrankung, Zank und Streit oder Angriff auf den Glauben, das sind so Dinge, die ich beim Nachdenken und beim Nachlesen bei den Glaubensvätern gefunden habe. Und dann dachte ich, diese Verheißung, diese Schirmbotschaft muss ich nochmal hören. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose zugesagt habe, diese Josua-Stelle. Und jetzt möchte ich euch wirklich bitten, da wo ihr hoffnungslos geworden seid, in ganz bestimmten Gebetsanliegen, wo ihr sagt, habe ich dem Herrn Jesus schon 100-mal gesagt, wenn wir gucken auf die Kinder, auf die Kindeskinder, wo wir sagen, da haben wir so viel Sorgen mit. Wenn du schaust auf deine eigenen Schwierigkeiten, die du hast, wo du nicht mit dir zurechtkommst, wenn du bestimmte Suchterscheinungen hast, die du nicht los wirst, ich möchte drüber predigen, bis wir die Freiheit haben. Ich glaube, ich hatte erzählt, wie wir in der Allianz Gebetswoche bei Teen Challenge waren. Wie wir da zusammen waren und wir hatten uns in kleinen Grüppchen aufgeteilt zum Beten, damit wir intensiver unterwegs sind. Und ich sitze da zusammen und dann das Mädel, das mir gegenüber stand, sagte, ich habe das Gefühl, wir sollten mal ganz laut Freiheit schreien. Ich habe mich so umgeguckt und habe gedacht, wenn wir das jetzt machen, das könnte doch eine gewisse Irritation ausüben. Also habe ich gesagt, naja, tut mir leid, wird wohl nicht so gehen, dieser geistliche Eindruck. Bis dahin war das Gebet alles aus meiner Sicht und aus meinem Gefühlsleben ziemlich nüchtern und sachlich gewesen. So, wir waren fertig. Martin wollte zuschließen. Ich sage, Martin, ich habe noch was, darf ich mich mal einmischen? Ich habe zwar nicht die Leitung. Ja, Martin sagt, du darfst. Ich sage, hier haben wir eine junge Dame, die sagt, wir sollten einmal richtig laut Freiheit ausrufen, weil Gott möchte das schenken. Und ich sage, es ist ungewöhnlich, aber vielleicht können wir es ja mal machen. Und dann zählt dieses Mädel 1, 2, 3. Und dann schrie die Meute, die da war, Freiheit. Es war für mich interessant. Danach setzte noch mal eine Gebetszeit an, die war wesentlich intensiver. Die war nicht so ganz koordiniert. Und es war auch gewisse Logik, die da fehlte. Ja? Aber es war was, wo es hinausgerufen wird. Und noch ein zweites möchte ich dazu sagen. Ich kann mich daran erinnern, in der großen Krise, die wir im Südstern hatten, ein Sonntagabend, da kamen zwei Engländer extra reingeflogen an einem Wochenende. Die haben meine Frau und mich eingeladen zum Essen, um uns wirklich nur was Gutes zu tun. Und die kamen in den Abendgottesdienst mit rein. Ich will da keinen angucken. Die kamen in den Abendgottesdienst rein und er war schleppend und schwer. Und ich dachte, na gut, machen wir den Gottesdienst halt zu Ende. Und dann kam die eine Person mit Namen Kirn zu mir und sagte, Paul, du musst die Trompete mal nehmen und einfach mal ein Kampfsignal spielen. Habe ich noch nie gemacht, wa? Aber ich kann mich daran erinnern, ich denke, ey, das hat mir jetzt gerade noch gefehlt, der Gottesdienst war langatmig, der war zäh und jetzt noch diese komische britische Variante, die hat mir gerade noch gefehlt. Sie ist zwar ganz nett, aber das muss ja nicht sein. Ja? Und dann stehst du da mit deiner Tröte unterm Arm und überlegst, ob du das machst oder nicht. Und da denkst du, ja, versauen kann man dem Gottesdienst nichts mehr, ich mach's. So waren meine Gedanken. Ehrlich, ist schon gut, dass ihr nicht immer Gedanken lesen könnt, wenn ich hier vorne stehe. Vor allem nicht, wenn ich über euch nachdenke. Nee, ich nehme alles. Jetzt seid ihr spätestens wach. Ja? Nee, versteht, das war jetzt nur ein ganz schlimmes Wort, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, muss von der CD gelöscht werden. Aber dann habe ich die Trompete genommen und habe das mehr schlecht wie recht gemacht. Und danach ging im Gebet die Post ab. Ich weiß nicht, wie lange wir wirklich sehr intensive Gebetszeit hatten. Aber ich glaube, manchmal müssen wir die Vollmacht wieder von Gott nehmen, damit wir auf Schlangen und Skorpione treten können. Wie gesagt, die Auslegung ist sicher sehr stümperhaft und sehr kurz, weil es gibt ganz wenig Dinge, die darüber wirklich geschrieben sind, die meine Seele berührt haben. Aber das, was ich meine, in der Vorbereitung darüber ausgegraben zu haben, möchte ich euch mitgeben. Schlangen und Skorpione kommen, die sind da. Vor allem, wenn du hineingehst in die Wüste dieser Stadt, wenn du in die Wüste deiner familiären Umgebung vielleicht hineingehst, da sind jede Menge Schlangen und Skorpione, die dich beißen können, die dich stechen können. Aber wir haben die Verheißung von Gott, dass er uns Vollmacht gegeben hat, darauf zu treten. Ihr Lieben, das hat auch nichts damit zu tun, was dann steht im Markus-Evangelium, dass wir Schlangen aufheben sollen als Verheißung für den Missionsbefehl. Die Schlange aufheben heißt das Kreuz hochheben, die Gnade hinaustragen. Das ist prophetisch zu uns gesagt, wir werden Schlangen aufheben. Wir werden diese Schlange aus der Wüste als Zeichen nehmen und sagen, das Kreuz ist unser Zeichen, da ist Rettung und Heilung drin. Aber in diesem Fall ist es, dass wir drauf treten. Gott hat uns die Vollmacht gegeben. Und dann legt er noch einen drauf und sagt, selbst über die Macht und Gewalt der Finsternis, des Feindes, selbst darüber hat er uns Heil gegeben. Das ist das Fantastische, was Jesus nachlegt, als seine Jünger zurückkamen. Und die unbändige Freude am Heil. Hier muss ich vielleicht dann nochmal predigen, wenn ich aus Indien zurückkomme. Vielleicht werde ich die Stelle nochmal nehmen und dann darüber predigen, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und vielleicht muss ich dann ausholen und sagen, was hat dir der Schlangenbiss und der Skorpionbiss schon alles geraubt? Wo ist deine Freude am Herrn geblieben? Die Leidenschaft, wenn es mal nicht so läuft. Ich komme manchmal in Gegenden rein und Gespräche, da habe ich so einen Hals, dann ist alle Freude weg. Ehrlich, da möchte ich am liebsten auf die Entrückung mich bewegen. Nicht? Das wäre jetzt ganz angenehm, dann bräuchte man den Konflikt nicht mehr zu Ende durchstehen. Habe ich dann noch Freude? Die Freude am Herrn ist meine das ist das Thema, was noch kommt. Den müsst ihr behalten. Wie ein kleiner Junge kommt zu einer ganz mutlosen Gesellschaft, weil so lange kein Regen mehr gefallen ist. Es gibt dieses alte Lied, Regen des Segens soll fallen. Regen des Segens tut Not. Öffne. Muss ich singen, kann ich nicht nachschauen. Du brauchst es in deinem Leben, dass du heute Glauben hast, dass du selbst auf Schlangen treten kannst und es was bewirkt. Und jetzt greift dieser Psalm, den du zitiert hast, wer unter dem Schirm des Allmächtigen sitzt. Könnt ihr nachlesen. Ich glaube Psalm 91. Ne? Oh, ich weiß es noch. Denkt an den kleinen Jungen. Was der kann, kannst du schon lange. Hier möchte ich enden. Und sagen, wir müssen zum Mahl kommen und müssen schmecken, dass er uns diese ganze Vollmacht gegeben hat. Diese Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, Hoffnungslosigkeit zu besiegen, wo er, der Böse, uns in den Griff geben will, betäuben will, wo er Hoffnung nehmen will. Marianne und Sigi kommt. Kommt ihr beiden. Ah ne, du musst singen, wa? Ja, dann schaffen die es. Komm, teilt aus. Und ihr beide auch. Herr Jesus, und ich segne Kelch und Brot, so wie du das gemacht hast. Dass es uns zur Kraftfügung wird. Dass während dieser Zeit giftige Substanzen aus dem Körper herausgespült werden durch dein Blut und durch deinen Leib, an den wir denken. Herr, in deinem Namen möchte ich alle Versager herrufen, dass sie schmecken, dass du immer noch geduldig und gütig bist, dass sie Vergebung erfahren, wenn sie kommen. Herr, ich möchte, dass diese Kraftwirkung deines Blutes und deines Leibes uns heute berührt. Hier bräuchte ich diese Realpräsenz deiner Gegenwart, dass unser Herz berührt wird.